20 bis 30 Grad. Es ist 22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Gerd Westphal liest nun wieder aus dem Roman Unwiederbringlich von Theodor Fontane. Heute den 14. von 22 Abschnitten. Graf Holck, der deutsche Kammerherr der dänischen Prinzessin Maria Eleonore, ist mit dieser und ihrem Hofstaat, zu dem auch die Freiherren Penz und Erichsen, die Hofdamen Rosenberg und Schimmelmann sowie der Pastor Schleppegrell mit seiner Frau gehören, auf Schloss Frederiksborg zu Gast. Das Schloss mit seiner reichen Geschichte, das der Autor des Romans im September 1864 während einer Dänemarkreise besuchte, übernahm der dänische König Frederik II. Von seinem Admiral Herlof Trolle, dem Helden des nordischen Siebenjährigen Krieges, in welchem er fiel. Natürlich gibt der Ort mancherlei Anlass zum Gespräch über die alte Zeit und den Admiral Herlof Trolle. Als Holck am Morgen nach der Ankunft beim Frühstück sitzt, erreicht ihn ein Brief des Schleppegrellschen Paares, der eine romantische Ballade über Herlof Trolle enthält. Wie Herr Herlof Trolle begraben wurde. Die Ballade stammt von Fontanes eigener Hand und endet mit den Worten: Dann in die Herlofsholmer Gruft senken wir Herlof Trolle. Es ist nebenbei bemerkt eine Ballade in jenem Stil, der Fontane seine eigentliche frühe Popularität verdankte, als er in der Literatenvereinigung Der Tunnel über der Spree seine ersten poetischen Versuche veröffentlichte. Romantische Balladen mit vagem geschichtlichen Hintergrund, oft in der Nachfolge des von ihm bewunderten Walter Scott. Graf Holck fühlt sich von der Ballade angesprochen, weniger schon von dem Rosenpapier, auf dem sie geschrieben steht. Hören Sie wieder Gerd Westphal.
Holck schob das Blatt wieder in den Brief und den Brief wieder in das Kuvert und wiederholte dabei leise vor sich hin: Und in die Herlofsholmer Gruft senken wir Herlof Trolle. Gefällt mir. Gefällt mir gut. Es hat eigentlich keinen rechten Inhalt und ist bloß eine Situation und kein Gedicht, aber das tut nichts. Es hat den Ton. Und wie das Kolorit das Bild macht, so wenigstens hat mir Schwager Arne mehr als einmal versichert, so macht der Ton das Gedicht. Und Alfred wird wohl recht haben, wie gewöhnlich. Ich will es heute noch abschreiben und an Christine schicken. Oder noch besser, ich schicke ihr gleich das rote Blatt. Dass es aus einem Pastorhause kommt, wird ihr das Gedicht noch besonders empfehlen. Aber freilich, ich werde die kleine Frau vorher doch noch bitten müssen, ihren Namen und vor allem auch ihren Stand mit darunter zu schreiben, sonst missglückt am Ende das Ganze. Das rosa Papier ist ja ohnehin suspekt genug und die steife Waschzettelhandschrift, ja, wer will sagen, wo sie herstammt? Hofdamen haben auch merkwürdige Handschriften. Er unterbrach sich in diesen Betrachtungen, weil er nach der Uhr sah und wahrnahm, dass es bereits auf 11 ging. Er hatte sich also zu beeilen, wenn er bis zum Eintreffen des Schleppegrellschen Ehepaares angekleidet und marschfähig sein wollte. Wie mochten übrigens draußen die Wege sein? Kurz vor Mitternacht war Regen gefallen, und wenn der Südost ein Gutteil davon auch wieder aufgetrocknet hatte, so wusste er doch von Holkenäs her, dass Parkwege nach Regenwetter meist schwer passierbar sind. Er wählte denn auch die Kleidung danach. Und kaum, dass er mit seiner Toilette fertig war, so kamen beide Schleppegrells auch schon über den Schlosshof. Er rief hinunter, dass sie sich nicht hinaufbemühen sollten, er werde das Fräulein abholen und gleich bei ihnen sein. Und so geschah es denn auch. Und ehe 5 Minuten um waren, durchschritt man vom großen Frontportal her die ganze Tiefe des Schlosses und trat an dessen Rückseite durch ein gleich großes Portal in den Park ein. Hier traf man auch Erichsen, der eben von einem anderthalbstündigen Gesundheitsspaziergange zurückkehrte, sofort aber Bereitwilligkeit zeigte, sich an dem neuen Spaziergange zu beteiligen. Das wurde begrüßt und bewundert. Erichsen bot Ebba seinen Arm und Holck folgte mit der kleinen Pastorsfrau, während Schleppegrell die Führung nahm. Er trug, wie bei der ersten Begrüßung auf dem Hilleröder Marktplatze, einen mantelartigen Rock, der ohne Taille von der Schulter bis auf die Füße ging, dazu Schlapphut und Eichenstock, mit welch letzterem er allerhand große Schwingbewegungen machte, wenn er es nicht vorzog, ihn in die Luft zu werfen und wieder aufzufangen. Holk, so viel lieber er an Ebbas Seite gewesen wäre, war doch sehr verbindlich gegen die Pastorin und bat sie für den Fall, dass er persönlich nicht dazu kommen sollte, ihrem Manne sagen zu wollen, wie sehr er sich über die Zusendung gefreut habe. Kaum minder freilich habe er ihr selber zu danken, denn dass die Abschrift von ihrer Hand sei, das sei doch wohl sicher. Ja, sagte sie, man muss sich untereinander helfen. Das ist eigentlich das Beste von der Ehe, sich helfen und unterstützen. Und vor allem nachsichtig sein und sich in das Recht des Andern einleben. Denn was ist Recht? Es schwankt eigentlich immer, aber Nachgiebigkeit einem guten Menschen gegenüber ist immer Recht. Holk schwieg, die kleine Frau sprach noch weiter so, ohne jede Ahnung davon, welche Bilder sie heraufbeschwor und welche Betrachtungen sie in ihm angeregt hatte. Die Sonne, die frühmorgens so hell geschienen, war wieder fort, der Wind hatte sich abermals gedreht und ein feines Grau bedeckte den Himmel. Aber gerade diese Beleuchtung ließ die Baumgruppen, die sich über die große Parkwiese hin verteilten, in umso wundervollerer Klarheit erscheinen. Die Luft war weich und erfrischend zugleich, und am Abhang einer windgeschützten Terrasse gewahrte man allerlei Beete mit Spätastern. Überall aber, wo die Parkwiese tiefere Stellen hatte, zeigten sich große und kleine Teiche mit Kiosks und Pavillons am Ufer, von deren fantastischen Dächern allerlei blattloses Gezweig herniederhing. Überhaupt alles kahl. Nur die Platanen hielten ihr Laub noch fest. Aber jeder stärkere Windstoß, der kam, löste etliche von den großen gelben Blättern und streute sie weit über Weg und Wiese hin. In nicht allzu großer Entfernung vom Schloss lief ein breiter Graben, über den verschiedene Birkenbrücken führten. Gerade an dem Punkt aber, wo Schleppe Grell an der Spitze der anderen den Grabenrand erreichte, fehlte jeder Brückensteg, und stattdessen war eine Fähre da, mit einem zwischen hüben und drüben ausgespannten Seil, an dem entlang man das Flachboot mühelos hinüberzog. Als man drüben war, war es nur noch eine kleine Strecke bis an einen aufgeschütteten Hügel, von dem aus man nach Schleppe Grells Versicherung einen gleich freien Blick nach Norden hin auf Schloss Fredensborg und nach Süden hin auf Schloss Frederiksborg habe. Und diesen Punkt wollte man erreichen. Aber mit Rücksicht auf die knapp zugemessene Zeit musste dieses Ziel sehr bald aufgegeben und sogar ein näherer Rückweg eingeschlagen werden. Holk war bis dahin keinen Augenblick von der Seite der Frau Pastorin gewichen. Als man aber die Fähre zum zweiten Mal passiert und das andere Ufer wieder gewonnen hatte, wechselte man mit den Damen, und während Erichsen der Pastorin den Arm bot, folgten Holk und Ebba, die bis dahin kaum noch Gelegenheit zu einem Begrüßungsworte gefunden hatten, in immer größer werdender Entfernung. »Ich glaubte schon ganz ein Opfer ihrer neuesten Neigung zu sein«, sagte Ebba. »Ein gefährliches Paar, diese Schleppe Grells. Gestern er, heute sie. Ach, meine Gnädigste, nichts Schmeichelhafteres für mich, als mir eine derartige Don Juan-Rolle zugewiesen zu sehen. Und um welcher Zerline willen? Eigentlich Zerlinens Großtante. Wovon hat sie mit Ihnen gesprochen? Es ging ja, so viel ich sehen konnte, wie eine Mühle. Nun, von allerlei, von Hilleröd und seinem winterlichen Leben. Und dass ich die Stadt in eine Ressourcen- und eine Casino-Hälfte teile, man konnte beinahe glauben, in Deutschland zu sein. Übrigens eine charmante kleine Frau, voller Bon Sens, aber doch auch wieder von einer großen Einfachheit und Enge, so dass ich nicht recht weiß, wie der Pastor mit ihr auskommt. Und noch weniger, wie die Prinzessin ihre Stunden so mit ihr hinplaudert.« Ebba lachte. »Wie wenig Sie doch Bescheid wissen. Man merkt an allem, dass Sie nur alle Jubeljahre einmal eine Fühlung mit Prinzessinnen haben. Glauben Sie mir, es ist nichts so nichtig, dass es nicht eine Prinzessin interessieren könnte. Je mehr Klatsch, desto besser. Tom Jensen war in Indien und hat eine Schwarze geheiratet. Und die Töchter sind alle schwarz. Und die Söhne sind alle weiß. Oder Apotheker Brudersen hat seine Frau vergiftet. Es heißt mit Nikotin. Oder Forstgehilfe Holmsen, als er gestern Abend aus Liebchens Fenster stieg, ist in eine Kalkgrube gefallen. Ich kann Ihnen versichern, dergleichen interessiert unsere Prinzessin mehr als die ganze schleswig-holsteinische Frage. Trotzdem, einige behaupten, sie sei die Seele davon. Ach, Ebba, Sie sagen das so hin, weil Sie mokant sind und sich darin gefallen, alles auf die Spitze zu treiben. Ich will das hinnehmen, weil es mir lieber ist, ich bin so als das Gegenteil davon. Gut also, ich bin mokant und Melisande und was Sie sonst noch wollen. Aber von dem, was ich da eben über die Prinzessinnen gesagt habe, davon geht kein Tüttelchen ab. Und je klüger und witziger die Hochgestellten sind und je mehr Sinn und Auge sie für das Lächerliche haben, desto sicherer und rascher kommen sie dazu, die langweiligen Menschen gerade so nett und unterhaltlich zu finden wie die Interessanten. Und das sagen Sie? Sind Sie nicht selbst die Widerlegung davon? Was hat Ihnen denn Ihren Platz im Herzen der Prinzessin erobert? Doch nur das, dass Sie klug und gescheit sind, Einfälle haben und zu sprechen verstehen und mit einem Wort interessanter sind als die Schimmelmann. Nein, einfach weil ich anders bin als die Schimmelmann, die der Prinzessin gerade so nötig ist wie ich oder wie Erichsen oder wie Penz oder vielleicht auch wie Holk. Ich will es nicht gesagt haben, aber brechen wir ab und rasten wir, trotzdem wir ohnehin schon zurückgeblieben sind, einen kleinen Augenblick an dieser entzückenden Stelle, von der aus wir einen guten Blick auf die Rückseite des Schlosses haben. Sehen Sie nur, alles hebt sich so wundervoll voneinander ab, das Hauptdach und die spitzen Turmdächer links und rechts, trotzdem alles dieselbe graue Farbe hat. Ja, sagte Holg, es hebt sich alles trefflich voneinander ab, aber das tut die Beleuchtung. Und auf solche besondere Beleuchtung hin dürfen Schlösser nicht gebaut werden. Ich meine, die zwei Backsteintürme, drin wir wohnen, die hätten mit ihrem prächtigen Rot etwas höher hinaufgeführt werden müssen. Und dann erst die Schiefer oder Schindelspitze. Jetzt sieht es aus, als solle man aus der untersten Turmluke gleich auf das große Schrägdach hinaustreten, um draußen an der Dachrinne hin eine Promenade zu machen. Ebba nickte. Vielleicht, weil ihr das Endergebnis dieser Bau- und Beleuchtungsfrage gleichgültig war. Und gleich danach eilten beide rasch weiter, weil sie wahrzunehmen glaubten, dass der Pastor anhielt, um auf sie zu warten. Im Herankommen aber sahen sie, dass es etwas anderes war. Und das Schleppegrell, so sehr die Zeit drängte, doch noch auf eine besondere Sehenswürdigkeit aufmerksam machen wollte. Diese Sehenswürdigkeit war nicht mehr und nicht weniger als ein am Wege liegender, etwas ausgehöhlter Riesenstein, in dessen flachem Mulde die Worte gemeißelt waren: Christian der Vierte, 1628. Holk sprach im Herantreten die Meinung aus, dass es mutmaßlich ein bevorzugter Sitz- und Ruheplatz des Königs gewesen sei. Wozu Schleppegrell bemerkte, ja, so war es, es war ein Ruheplatz. Aber nicht ein regelmäßiger, sondern nur ein einmaliger. Und es knüpft sich auch eine kleine Geschichte daran. »Erzählen«, riefen alle dem Pastor zu. Dieser aber zog seine silberne Gehäuseuhr, daran an einer etwas abgetragenen grünen Schnur ein großer Uhrschlüssel hing und wies auf das Zifferblatt, das bereits auf 10:50 zeigte. »Wir müssen uns eilen oder wir kommen zu spät. Ich will es beim Lunch erzählen, vorausgesetzt, dass es sich erzählen lässt, worüber ich in Zweifel bin.« »Ein Pastor kann alles erzählen«, sagte Ebba, »zumal in Gegenwart einer Prinzessin. Den Prinzessinnen sind sich selber Gesetz. Und was sie gutheißen, das geht und das gilt. Und nun gar die unsere. Dass sie nicht Nein sagen wird, dafür will ich mich verbürgen.« Und in gesteigert raschem Tempo schritt man auf das Schloss zu. Kurz vor 12 war man im Schlosse zurück, gerade noch früh genug, um rechtzeitig bei der Prinzessin erscheinen zu können. Penz und die Schimmelmann, die den Dienst hatten, empfingen die Geladenen, und nachdem die bald danach eintretende Prinzessin an jeden Einzelnen ein Wort der Begrüßung gerichtet hatte, verließ man die Wohn- und Empfangszimmer, um sich über einen mit Karyatiden reich geschmückten und augenscheinlich einer späteren Zeit angehörigen Korridor hin in die große Herluft-Trolle-Halle zu begeben, dieselbe Halle, darin man am Abend vorher bei Kaminfeuer und Kienfackeln erst die großen Bilder, so gut es ging, betrachtet und dann dem erklärenden Schleppegrellschen Vortrage zugehört hatte. Ja, die Halle war dieselbe. Trotzdem zeigte sich seit gestern insoweit eine Veränderung, als jetzt helles Tageslicht einfiel. Die Mittagsstunde hatte wieder Sonnenschein gebracht und allem etwas Heiteres lieh, Ein Eindruck, der durch eine mit Blumen und altnordischen Trinkgefäßen beinahe fantastisch geschmückte Prunktafel noch gesteigert wurde. Schmuck überall, geschmückt auch die Wände. Da, wo sich die hohen Paneele mit den breiten Barockrahmen der Wandbilder berührten, hingen Mistel- und Ebereschenbündel an Girlanden von Eichenlaub, während eine quer durch die Halle gezogene Wand von Zypressen und jungen Tannenbäumen den dunklen Hinterraum von dem festlich hergerichteten Vorderraum abtrennte. Das Ganze, so viel war augenscheinlich, sollte den Weihnachtscharakter tragen. Oder, wie die Prinzessin sich ausgedrückt hatte, wenigstens ein Vorspiel zum Julfeste sein. Orangen in fast überreicher Zahl waren überall in das Tannengezweig gehängt und kleine wächserne Christengel schwenkten ihre Fahne, während über das blitzende weiße Tischtuch hin Stechpalmenzweige lagen mit roten Beeren daran. Und nun forderte die Prinzessin die Geladenen durch eine gnädige Handbewegung auf, ihre Plätze zu nehmen. Minutenlang verblieben alle schweigend oder kamen über ein Flüstern nicht hinaus. Als aber das erste Glas Zyper geleert war, war auch die fröhliche Laune wieder da, die diesen kleinen Kreis auszeichnete. Jeder, nach voraufgegangener Aufforderung der Prinzessin, ließ sich's zunächst angelegen sein, über seine Schicksale während der letzten Sturmnacht zu berichten, und alle waren einig darin, dass das schöne Schloss, darin nur leider alle Fenster klapperten und in dem man in jedem Augenblicke fürchten müsse, von einem Nordwester gepackt und weggeweht zu werden, doch mehr ein Sommer- als ein Winterschloss sei. »Ja«, sagte die Prinzessin, »das ist leider so. Davon kann ich mein liebes Frederiksborg nicht freisprechen. Und was fast noch schlimmer ist, ich kann auch nichts dagegen tun und muss eben alles lassen, wie es ist.« Und nun erzählte sie mit der ihr eigenen Jovialität, wie sie vor Jahr und Tag schon einen feierlichen Antrag auf schließende Türen und Fenster gestellt habe, was ihr aber von der betreffenden Verwaltungs- oder Baukommission rund abgeschlagen worden sei, weil die Bewohnbarkeit des Schlosses oder doch wenigstens die Brauchbarkeit der Kamine mit dem Fortbestand undichter Fenster im nächsten Zusammenhange stehe. Schließende Fenster würden gleichbedeutend sein mit Kaminen, die nicht brennen. Und seitdem ich das weiß, habe ich mich in mein Schicksal ergeben. Ja, nach allem, was ich bei Gelegenheit gehört habe, will ich noch froh sein, wenn wir durch einen fortgesetzten guten Tür- und Fensterzug vor verstopften Feueressen und allen sich daraus ergebenden Fährlichkeiten bewahrt bleiben. Offen gestanden, mitunter stehe ich unter der Furcht, es könne mal sowas kommen. In den Schornsteinen hier herum wird es schlimm genug aussehen. Und speziell in dem unsrigen vermute ich eine Rußkruste, womöglich noch aus König Christians Zeiten her. Es war nach Nennung des Namens König Christian so gut wie selbstverständlich, dass sich das Gespräch den Frederiksborger Tagen dieses dänischen Lieblingskönigs zuwenden musste, von dem Schleppegrell, fast noch selbstverständlicher, eine Fülle von Lokalanekdoten sofort zur Stelle hatte. Nach einiger Zeit aber unterbrach Holk und sagte, »Da stecken wir nun schon eine Viertelstunde lang in König Christian-Anekdoten«, und haben immer noch nicht die Geschichte von dem Stein da draußen gehört, mit seiner Namensinschrift und seiner Jahreszahl 1628. Was ist es damit? Sie haben uns draußen im Park versprochen. Schleppegrell wiegte den Kopf zweifelnd hin und her. Allerdings, nahm er das Wort, habe ich davon erzählen wollen. Aber es ist nicht viel damit und wird Sie mutmaßlich enttäuschen. Man erzählt sich nämlich, es sei der Stein, wo Christian IV., als er nach seinem Regierungsantritt den großen Umbau des Schlosses zu leiten begann, gleich am ersten Samstage die Arbeiter um sich versammelt und ihnen allerpersönlichst den Wochenlohn ausgezahlt habe.
»Das ist alles?«
»Ja«, sagte Schleppegrell.
Ebba aber wollte davon nichts wissen. »Nein, Pastor Schleppegrell, so leichten Kaufs kommen Sie nicht los. Was Sie da sagen, das kann einfach nicht sein. Sie vergessen, dass jeder, der sich herauswinden oder andere hinters Licht führen will, vor allem ein gutes Gedächtnis haben muss. Es ist noch keine 2 Stunden, dass wir aus Ihrem Munde gehört, Sie würden von dem Stein erzählen, wenn die Prinzessin ihre Zustimmung dazu gäbe. Nun, Sie werden doch nicht geglaubt haben, die Prinzessin könne vorhaben, ihren Bericht über eine samstägliche Lohnauszahlung verbieten zu wollen. Die Prinzessin weidete sich an Schleppegrells Verlegenheit und Ebba, nicht willens, ihren Vorteil aus der Hand zu geben, fuhr fort: Sie sehen, Sie können aus Ihrer schrecklichen Lage nur heraus, wenn Sie sich rundweg entschließen, Farbe zu bekennen und uns die Geschichte so geben, wie sie wirklich gewesen. Schleppegrell, der sich altmodischerweise die Serviette quer über die Brust gebunden hatte, löste mechanisch den Knoten, legte die Serviette neben sich und sagte: Na gut, wenn Sie befehlen, es gibt noch eine zweite Lesart, von der es allerdings heißt, dass sie die richtigere sei. Der König ging mit Christine Munk, die seine Gemahlin war und auch wieder nicht war, etwas, das in unserer Geschichte leider mehrfach vorkommt, im Schlossgarten spazieren, und mit den beiden war Prinz Ulrich und Prinzessin Fritz Anna. Und als sie bis an diesen Stein gekommen waren, setzten sie sich, um eine Plauderei zu haben. Und der König war so gnädig und liebenswürdig wie nie zuvor. Aber Christine Munk, aus Gründen, die bis diesen Augenblick niemand weiß oder auch nur ahnen kann, oder vielleicht auch hatte sie keine, schwieg in einem fort und sah so sauertöpfisch und griesgrämig drein, dass es eine große Verlegenheit gab. Und was das Schlimmste von der Sache war, diese Verstimmung Christinens hatte Dauer und war noch nicht vorüber, als der Abend herankam und der König in das Schlafgemach wollte. Da fand er die Tür verriegelt und verschlossen und musste seine Ruhe an einer anderen Stelle nehmen. Und da solches dem König vordem nie widerfahren war, weil Christine nicht nur zu den bestgelaunten, sondern auch zu den allerzärtlichsten Frauen gehörte, so beschloss der König, diesen merkwürdigen Ausnahmetag zu verewigen und ließ Namen und Jahreszahl in den Stein einmeißeln, wo der rätselhafte eheliche Zwist seinen Anfang genommen hatte.
»Nun«, sagte die Prinzessin, »das ist freilich um einen Grad intrikater, aber doch auch noch lange nicht dazu angetan, mich als Schreckgespenst der Prüderie heraufzubeschwören, wie mein lieber Schleppegrell heute Vormittag getan zu haben scheint. Übrigens, apropos Prüderie, da habe ich gestern in einem französischen Buche gefunden, Prüderie, wenn man nicht mehr jung und schön sei, sei nichts als eine bis nach der Ernte noch stehen gebliebene Vogelscheuche.« Nicht übel. Die Franzosen verstehen sich auf dergleichen. Was aber, um unser Thema nicht zu vergessen, die Geschichte von König Christian und seinem Ausgeschlossensein angeht, da wünschte ich wohl, alle unsere Königs- und Prinzengeschichten, die jetzt nur das Gegenteil davon kennen, wiesen eine ähnliche Harmlosigkeit auf. Ein Wunsch, in dem mir Graf Holk sicherlich zustimmen wird. Sagen Sie, Graf, wie finden Sie die Geschichte?
Die Wahrheit zu gestehen, gnädigste Prinzessin, ich finde die Geschichte zu kleinen Stils.
Und überhaupt etwas zu wenig.
Zu wenig, wiederholte Ebba. Da möchte ich doch widersprechen dürfen. Das mit der samstäglichen Lohnauszahlung, das war zu wenig, aber nicht dies. Eine Frau, die griesgrämig und sauertöpfisch drein sieht, ist nie wenig. Und wenn ihre schlechte Laune so weit geht, ihren Eheherrn von ihrer Kammer auszuschließen, ich bedauere, diesen Punkt berühren zu müssen, aber die Historie verlangt Wahrheit und nicht Verschleierungen, so ist das vollends nicht wenig. Ich rufe meine gnädigste Prinzessin zum Zeugen auf und flüchte mich unter ihren Schutz. Aber so sind die Herren von heutzutage. König Christian lässt das Ereignis in Stein eingraben, als eine merkwürdige Sache, die zu den fernsten Zeiten sprechen soll. Und Graf Holk findet es wenig und zu kleinen Stils. Holk sah sich in die Enge getrieben und zugleich wahrnehmend, dass die Prinzessin augenscheinlich in der Laune war, auf Ebbas Seite zu treten, fuhr er unsicher hin und her und versicherte, während er abwechselnd einen ernsthaften und dann wieder ironischen Ton anzuschlagen versuchte, dass man in solcher Angelegenheit einen privaten und einen historischen Standpunkt durchaus unterscheiden müsse. Vom privaten Standpunkt aus sei solch ausgeschlossen sein, etwas tief Betrübliches und beinahe Tragisches. Ein ausgeschlossener König aber sei ganz unstatthaft, ja dürfe gar nicht vorkommen. Und wenn die Geschichte dennoch dergleichen berichte, so begäbe sie sich eben ihrer Hoheit und Würde und gerate in das hinein, was er wohl oder übel kleinen Stil genannt habe.
Er zieht sich gut heraus, sagte die Prinzessin. Nun, Ebba, führ deine Sache weiter.
Ja, gnädigste Prinzessin, das will ich auch. Und wenn ich es als ein deutsches Fräulein vielleicht nicht könnte, so kann ich es doch als eine reine Skandinavin. Alles erheiterte sich. Als eine reine Skandinavin, wiederholte Ebba. Natürlich mütterlicherseits, was immer das Entscheidende ist. Der Vater bedeutet nie viel. Und nun also unsere These. Ja, was Graf Holt da sagt. Na ja, von seinem schleswig-holsteinischen Standpunkt aus mag er recht haben mit seiner Vorliebe für das Große. Denn sein Protest gegen den kleinen Stil bedeutet doch natürlich, dass er den Großen will. Aber was heißt großer Stil? Großer Stil heißt so viel wie Vorbeigehen an allem, was die Menschen eigentlich interessiert. Christine Munk interessiert uns. Und ihre Verstimmung interessiert uns. Und was dieser Verstimmung an jenem denkwürdigen Abend folgte, das interessiert uns noch viel mehr. Und am meisten interessiert uns Fräulein Ebba in ihrer übermütigen Laune, von der ich in diesem Augenblick vielleicht weniger habe als sonst. Soweit ich ernsthaft sein kann, soweit bin ich es. Jedenfalls aber behaupte ich mit jedem erdenklichen Grade von Ernst und Aufrichtigkeit und will in jeder Mädchenpension darüber abstimmen lassen, dass König Heinrich der VIII. Mit seinen 6 Frauen alle Konkurrenz großen Stils aus dem Felde schlägt. Und nicht wegen der paar Enthauptungen, die finden sich auch anderswo, sondern wegen der intrikaten Kleinigkeiten, die diesen Enthauptungen vorausgingen. Und nach Heinrich dem VIII. Kommt Maria Stuart. Und nach ihr kommt Frankreich mit seiner Fülle der Gesichter von Agnes Sorel an bis auf die Pompadour und du Paris. Und dann kommt Deutschland noch lange nicht. Und als allerletztes kommt Preußen. Preußen mit seinem großen Manko auf diesem Gebiet, mit dem es auch zusammenhängt, dass einige Schriftstellerinnen von Genie dem großen Friedrich ein halbes Dutzend Liebesabenteuer angedichtet haben. Alles nur, weil sie ganz richtig fühlten, dass es ohne dergleichen eigentlich nicht geht. Penz nickte zustimmend, während Holk den Kopf hin und her wiegte. Sie drücken Zweifel aus, Graf. Vor allem vielleicht einen Zweifel an meiner Überzeugung. Aber es ist, wie ich sage, großer Stil. Pah! Ich weiß wohl, die Menschen sollen tugendhaft sein, aber sie sind es nicht. Und da, wo man sich drein ergibt, sieht es im Ganzen genommen besser aus als da, wo man die Moral bloß zur Schau stellt. Leichtes Leben verdirbt die Sitten, aber die Tugendkomödie verdirbt den ganzen Menschen. Und als sie so sprach, fiel aus einem der die Tafel umstehenden Tannenbäumchen ein Wachsengel nieder, just da, wo Penz saß. Der nahm ihn auf und sagte, ein gefallener Engel. Es geschehen Zeichen und Wunder, wer es wohl sein mag. »Ich nicht«, lachte Ebba. »Nein«, bestätigte Penz, und der Ton, in dem es geschah, machte, dass sich Ebba verfärbte. Aber ehe sie den Übeltäter dafür abstrafen konnte, ward es hinter der Tannen- und Zypressenwand wie von trippelnden Füßen lebendig. Zugleich wurden Anordnungen laut, wenn auch nur mit leiser Stimme gegeben, und alsbald intonierten Kinderstimmen ein Lied. Und ein paar von Schleppegrell zu dieser Weihnachtsvorfeier gedichtete Strophen klangen durch die Halle. Noch ist Herbst nicht ganz entflohen, aber als Knecht Ruprecht schon kommt der Winter hergeschritten und alsbald aus Schnees mitten klingt des Schlittenglöckleins Ton. Und was jüngst noch fern und nah bunt auf uns herniedersah, weiß sind Türme, Dächer, Zweige, und das Jahr geht auf die Neige, und das schönste Fest ist da. Tag du der Geburt des Herrn, heute bist du uns noch fern, aber Tannen, Engel, Fahnen lassen uns den Tag schon ahnen, und wir sehen schon den Stern.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Gerd Westphal las die 14. Folge aus dem Roman Unwiederbringlich von Theodor Fontane. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen nach den 22 Uhr Nachrichten können Sie die Fortsetzung hören.
NDR Kultur. Play Jazz.
Gemeinsam Musik erschaffen, dies ist unter Umständen ein kraftvolles, nahezu kulturpolitisches Statement. In Hannover teilte gestern der russische Meisterhornist Arkadi Schilklopa die Bühne mit ukrainischen Jazzmusikern, einer deutschen Bassistin und einem österreichischen Schlagzeuger. Wir berichten von diesem mutigen und gelungenen Projekt. Gemeinsam können wir wunderbare Dinge erschaffen. Dies sagt auch die ukrainische Sängerin Tamara Lukascheva. Ihr Album Anima mit dem deutschen Trompeter Matthias Schriefel und dem International Symphony Orchestra aus Lviv ist unser Album der Woche in Play Jazz auf NDR Kultur.
Comes so clear, I can't pretend it's when.